Yeah.
Okay, Philly.
Also die zwei hören jetzt schon eine Weile zu. Ne?
Die kennen das ja nicht.
Mach mal ein bisschen größer für dich. Ne?
Okay. Ja.
Ja, das waren Tim und Fred Williams, ne? Also known as Twins, the new trend, oder die Zwillinge aus, jetzt weiß ich weiß aber nicht genau, wo die herkommen, die sich im Internet Musikvideos angucken beziehungsweise Musik hören, die ihnen vorgeschlagen wird und darauf reagieren.
Okay, und da wurde ihnen Musik vorgeschlagen, als die rauskam, waren die noch lange nicht geboren.
Nee.
Die sind Anfang 20, hast du gesagt.
Genau, oder? Ja.
War ich auch mal. Ich war vielleicht sogar jünger als die, um hier Karl Valentin zu zitieren.
Das habe ich vergessen. Wie ging das? Wie ging das?
Das ist beim Firmling. Ich war vielleicht sogar jünger. Das kann man aber an einer anderen Stelle in der Karl-Valentin-Sondersendung, Karl-Valentin und Liesel Karlstadt-Sondersendung mal machen. Aha. Dann könnte man eventuell auch den beiden vorschlagen, sich mal Karl-Valentin und Liesel Karlstadt anzugucken. Aber da weiß ich nicht, ob es eine korrekte englische Übersetzung gibt von den beiden.
Wie übersetzt man Heide ist zünftig?
So. Heide ist zünftig, genau. Der Firmling auf Englisch. Zauberhaft.
Ja, willkommen bei Fahrradio, Folge 151 nach.
Ja, willkommen.
Zählung. Ich bin Hans.
Und ich bin Thomas.
Na, wie immer. Und die zwei sind mir natürlich aufgefallen, weil es auch Zwillinge sind. Ne? Da freut man sich natürlich, ne? wenn man sowas sieht. Die sitzen in... Na, ich hab einen Link in die Shownotes natürlich. Die zwei sitzen in sportlichen Gamerstühlen in ihrer Bude und gucken sich zusammen eben Videos an. Auch viele.
Aber die sitzen nebeneinander, die sind schon echt in einem
ja, Kinderzimmer. Ja, die sind in einem Kinderzimmer, ja.
Boxplakate hinten.
Manchmal sind auch noch Kumpels dabei. Ich habe auch schon eins gesehen. Okay. Ich habe mir schon mehrere angeguckt, ne?
Okay.
Dolly Parton haben sie sich auch angehört, Jolene zum Beispiel, wurde ihnen angetragen, sollen sie sich anhören, natürlich Nirvana, Smells Like Teen Spirit, also lauter alten Kram sollen sie sich anhören und darauf reagieren sie. Also jedenfalls die Hörer.
Die Reaktionen waren enorm, ne?
Ja, also ohne jetzt zu sehr zu spoilen, also guckt es euch an und wartet, bis der Drop kommt. Ne? Und ich nehm schon mal vorweg die Reaktion. Ain't never seen nobody drop a beat 3 minutes into a song. Das könnte man heute gar nicht mehr machen, ne? Mit Spotify. Hier da sofort geskippt. Ne?
Ja, da passiert ja nichts. Aber was hat das mit Fahrrädern zu tun?
Ach so, das Ganze, ich habe dann quasi, dann gibt es natürlich Leute, denen dieser Song im Kopf rumschwirrt, möglicherweise schon seit 30 Jahren oder so. Ich weiß, ist es, wie alt ist es?
40.
30?
40 Jahre.
Und die dann ihre Kinder filmen, während sie einen Berg runterfahren und einfach daran denken müssen, an den Song. Ich spiele das mal nochmal hier.
Wie dieses Kind die Mülltonnen umfährt und dabei diesen Phil Collins Drum Ekstase quasi imitiert. Phil Collins und sein Sohn machen das ja mittlerweile, glaube ich. Ich glaube, Phil Collins spielt nicht mehr, das macht jetzt sein Sohn.
Ah ja.
Okay. Habe ich irgendwie neulich gehört. Es ist nicht so, dass ich irgendwie, ich bin ja kein so ein großer Phil Collins-Fan, also, aber man kommt ja nicht drum rum oder kam nicht drum rum und will da auch nicht in die Tiefe gehen.
Aber
das
man
habe ich
kann,
irgendwann mal in der Zeitung
kann
gelesen.
In die Tiefe gehen und das ist ja interessant. Ich weiß nicht.
Also der, dank Internet kann man in
ja,
die Tiefe gehen.
Ja, und man kann dann voll drüber abnörden, also weil das ist, ist so, dass diese Drums, die nutzen irgendwie einen Effekt, jetzt frag mich nicht, wie der heißt, irgendwie Closed Reverb oder so, den haben die erfunden, indem sie irgendwie Mikrofone, also ist aus einem Problem im Studio entstanden und die haben dann irgendwie Mikrofone aufgehängt und die dann wieder aufgenommen und dadurch kam, das ist alles analog produziert, ne? Nicht irgendwie nachgedreht. Und so kam dieser Sound zustande. Es war eher Zufall plus Experimentierfreude. Und da gibt es einen ganzen Artikel drüber.
Das glaube ich gerne. Und da wird einer nicht reichen.
Wie das gemacht worden
ist. Ich meine, es macht ja schon auch Spaß und für die, es gibt für alles Zielgruppen.
Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal über die Musikpolizei erzählt habe. Das habe ich dir, glaube ich, mal gezeigt.
Wir haben uns Golden Brown genau seziert. Warum Golden Brown eins der besten Lieder überhaupt ist.
Genau, ja.
Was ja auch stimmt.
Und sollte, es gibt aber solche Leute und mir gefällt es dann auch, in dem Fall Musikpolizei, ich werde da noch einen Link vielleicht reinsetzen, wenn Leute, also da ist es ja tatsächlich so, da kenne ich mich nicht mit aus. Ne?
Aber die kennen sich mit aus.
Ja, also so mit Takten. Nein. Und so. Und dann lasse ich mir das ganz gern erklären und eigentlich könnten die mir wahrscheinlich jeden Scheiß erzählen und ich würde es glauben, aber ich, voller Ehrfurcht bin ich dann vor dem musiktheoretischen Wissen, wie das auf Pop-Songs angewendet wird. Und das gefällt
mir. Ja, wobei die natürlich dann auch wiederum so Sachen, also A, die Musiktheorie und dann auch noch inhaltlich auch drauf eingehen.
Mhm. Ja, also das ist
Texte und so, ne, auch noch.
Ja, also Analysen, ne,
quasi. Was sagen die eigentlich, warum?
Ja, aber das ist für ein andermal.
Genau. Aber ich weiß nicht, wie kriegen wir jetzt den Bogen rüber zu den Fahrrädern? Jetzt ist dieser kleine Junge ganz putzig von seinem Vater gefilmt in die Mülltonnen reingefahren und hat du-du-du-dum-du-dum gemacht. Mhm. Und die Generation Phil Collins und ist ja so diese Generation, die auch massiv mit dem Auto aufgewachsen ist, ne? Mache ich jetzt da mal den
Schritt. Oh, ich sehe schon, das wird eine super Überleitung. Ja, ja.
Hm, war schon gut. Ja, ne? Ja. Ja, weil da und die irgendwie das böse oder doofe Auto an sich ist ja schon irgendwie mit dem fiesesten Ruf, ist ja schon ein Audi, oder?
Bei ja, hat vor vielen Jahren BMW abgelöst, ja.
Ja, also früher war BMW ja irgendwie die Assi-Karre, aber jetzt ist schon eher der Audi. Und unabhängig davon, warum, weil er so böse guckt oder sonst irgendwie, aber trotzdem, jeder fährt diese Dinger. Und irgendwie, ja, egal, also, du hattest ein Erlebnis.
Ja, vielleicht noch kurz, warum die Audis so einen schlechten Ruf haben. Die, ich glaube, der Audi A6 ist, das sind 90% Dienstwagen von den Verkäufen. Ja. Und
deine Maschine, was möchte die dazu sagen?
Meine Kaffeemaschine hat sich gerade gereinigt und schlafen gelegt, ausgeschaltet. Also, ja, es sind ja viele Dienstwagen und es sind dann Leute, die irgendwie gerne auf der Autobahn rumheizen damit, weil sie einen Dienstwagen haben und weil sie irgendwie meinen, schnell wohin zu müssen, ne? Weil sie arbeiten zum Beispiel. Kennst ja, ne? Mhm. So, also das hat jetzt gar nichts. Also, bei mir geht es um ein Audi Coupé. Das hat jetzt, das ist quasi noch die Steigerung vom Audi A6, also was die in meiner Wahrnehmung die Unsympathigkeit angeht. Aber ich kenne auch Leute, die sympathisch sind, die das Auto fahren. Also ich weiß es nicht. Das ist auch eigentlich weniger das Problem. Ich fange mal so an. Ich war mit dem Lastenrad unterwegs und in Köln ist es, ich muss mal gucken, dass ich nicht zu lang ausufere. Also es gibt die Ringe in Köln, falls das jemand kennt. Das ist so ist eine Straße, die am Rhein losgeht, um die Innenstadt rumgeht und wieder am Rhein endet. Früher war das quasi die Stadtbegrenzung. Da war eine Stadtmauer. Bin mir nicht ganz sicher, ich denke schon, dass die da entlang lief. Und irgendwann ist die Stadt vergrößert worden, dann haben sie da damals einen schönen Boulevard draus gemacht. Ne? Mhm. Und heute ist es kein Boulevard, sondern halt eine vierspurige Straße, die durch die Stadt geht. Und mit Handtuchbreiten.
Irgendwann in den 60ern schön gemacht.
Bitte?
Irgendwann in den 50er, 60ern wahrscheinlich so umgebaut, autogerecht.
Ja, und dann später nochmal angefasst und nämlich so rot gepflasterte, handtuchbreite Radwege auf dem Gehweg gemacht. Na, die kennst du, oder?
Die kenne ich, ja.
Ja. So, und vor einigen Jahren gab es dann und das ist scheiße. Und vor einigen Jahren, ich glaube 2016 oder so, gab es dann eine Aktion, die hieß Ringfrei. Und da haben Leute sich dafür eingesetzt, dass dass das neu gemacht wird, dass mehr Platz für Fahrräder geschaffen wird, indem eine Fahrspur entfernt wird und stattdessen ein Radweg angelegt wird. So, da gab es so verschiedene Testphasen und das wird immer weiter ausgeweitet und tatsächlich ist mittlerweile auf einigen Teilen der Ringe ist es so, eine Fahrspur ist weg. Mhm. Und den Fahrradfahrern zugesprochen und das nennt sich, ich glaube die Fachbezeichnung, ich habe es mir aufgeschrieben irgendwo, Radfahrweg. Vielleicht. Und zwar ist das nämlich eine durchgezogene Linie, die den Radweg von der Straße abtrennt. Und dann gibt es ja noch den Schutzstreifen, das ist die gestrichelte Linie. Das ist quasi
total. Wo man auch drüber fahren darf.
Ja, wo man auch drüber fahren darf. Also, durchgezogene Linie, darauf steht mit Warnblinkanlage ein Audi Coupé. Ja, und links fahren die Autos vorbei. Immerhin, es ist auch auf den Ringen Tempo 30, also ist nicht mehr ganz so tragisch. Trotzdem, du musst ausweichen auf die Spur für den Autoverkehr und um diesen Audi rumfahren. Gut, habe ich gemacht, habe ein bisschen so zurückgeguckt, saß einer drin, hat telefoniert. Und dann war eine Ampel danach, dann bin ich da, musste ich da stehen bleiben. Ja, der stand immer noch da rum. Dann dachte ich, roll ich mal zurück und sag dem, frag ihn mal, warum er das macht und so. Und dann hat er gesagt, ja, er muss telefonieren und deshalb ist er stehen geblieben. Habe ich halt gemeint, dass er das nicht darf. Das ist ein Radweg, also der ist für Radfahrer gemacht und nicht, um mit dem Auto stehen zu bleiben. Ja, das hat er aber irgendwie nicht eingesehen. Und naja, dann bin ich, dann ist die Ampel grün geworden, dann bin ich weitergefahren und habe mein Telefon raus und habe ein Foto von ihm gemacht. So, und wer muss sofort nicht mehr telefonieren, sondern fährt vor.
Gerade zu Ende, gerade fertig.
Ja, stellt sich vor mich hin, steigt aus und hält mich an. Der Fahrer dieses Audis, ne? Naja, und dann stellt er sich vor mir, sagt, ich soll das Foto löschen. Ach nee, hat er schon im Vorbeifahren gesagt. Dann habe ich gemeint, nö, wieso? Das ist Beweismaterial. Und dann hat er gesagt, ja, das darf ich nicht. Ich darf ihn nicht fotografieren ohne seine Einwilligung. Dann habe ich gesagt, da bin ich mir nicht so sicher. Und vorher schon hat ein anderer, ein Autofahrer gesagt, hier Daumen hoch hat er gemacht und super, dass ich dem sage, dass er das verkehrt macht, ein Autofahrer. Ne? Und der hat es mitbekommen, dass der mich angehalten hat und ist auch stehen geblieben. Also wollte mir helfen. Ja, dann ist der ausgestiegen. Währenddessen hat der jungdynamische Audi-Fahrer an meinem Fahrrad rumgezerrt, dass ich da, damit ich nicht weiterfahren kann, weil ich sollte ja das
Bild löschen.
Bild löschen. Und dann habe ich gemeint, ob ihm klar ist, also dass das gefährlich ist, was er da macht, wenn er sich auf dem Radweg stellt. Und dann hat er gemeint, ja, er musste telefonieren. Und das darf man ja nicht während der Fahrt. Also das ist ja gefährlich auch, drum muss er stehen bleiben. Und dann habe ich gemeint, ja, kann er gern machen, aber doch nicht auf dem Radweg. Muss er woanders stehen bleiben oder halt nicht telefonieren. Ne? Ja, dann hat er eine Weile rumargumentiert, dass das also, dass er eben, dass das super ist, dass er stehen geblieben ist zum Telefonieren und dass er das muss und dass ich sein Bild, ach so, ja, sein Bild löschen soll. Ne? Dann kam dieser Typ. Der andere, der stehen geblieben ist und hat ihn angeschnauzt und dass es eine Sauerei ist, dass der mich da belästigt und so. Ne? Und er ruft die Polizei und dann habe ich gemeint, naja, muss ja nicht unbedingt sein und so und wollte das mit ihm klären. Allerdings, dann hat der andere ausgespuckt vor dem und so und dann ist es persönlich geworden. Dann hat er ihn nämlich gefragt, ja, woher bist du denn? Und da kam es raus, also es sind beide irgendwie, bist du Syrer? Oder, und dann hat er noch irgendwie ein paar arabische Stämme aufgezählt und dann hat er irgendeinen genannt und dann hat er gesagt, ah, wusste ich's ja. Also es ist wahrscheinlich so, wie wenn man sagt, bist du Franke oder Bayer oder sonst irgendwas. Also jedenfalls, die zwei haben dann angefangen zu streiten und ich bin weitergefahren.
Oh Mann.
Also er kam nicht mehr, der kam, und die Frau des Helfers, so nenne ich ihn, die wollte ihn dauernd zurückhalten. Also ich weiß nicht, ob die sich noch gehauen haben dann. Jedenfalls, ja, war das irgendwie komisch. Andererseits,
weiß ich schon.
Andererseits, ja, und dann habe ich ungestützt, also irgendwie, ich war unterwegs und ich weiß gar nicht, worüber wir gesprochen haben. Jedenfalls hat meine Tochter gesagt, weißt du, wo das Radfahren echt schlimm ist und wo die Leute so blöd sind? Auf den Ringen. Und dass sie da immer stehen bleiben auf dem Radweg und dass das scheiße ist und dass die das nicht machen sollen. Dann habe ich gemeint, rate mal, was mir gerade passiert ist und habe mir das Foto von dem gezeigt. Ah, schlimm.
Ja, da gibt es ja auch diverse Facebook-Gruppen, warum wir nicht auf Radwegen fahren und sonst wie alles, die immer Bilder posten von Leuten, die einfach doof rumstehen. Woran liegt es? Keine Ahnung. Es liegt natürlich daran, dass es immer noch in den meisten Städten kein vernünftiges Konzept gibt, wer wohin gehört und wer sich wo wohlfühlen
und
geachtet fühlt. Weißt du, er fühlt sich im Recht, weil er denkt, wow, ich mache das super, ich bleibe zum Telefonieren stehen und telefoniere nicht beim Fahren, aber da hat er nichts verloren. Und
das ist, weil er denkt, Verkehr ist Autoverkehr. Also,
ja.
Und dass das quasi, also das hat auch, als im Frühjahr die Straßenverkehrsordnung geändert werden sollte, Hat er auch irgendeinen Typ und das Radfahren, das Fahren mit dem Fahrrad nebeneinander erlaubt werden sollte, beziehungsweise nicht mehr verboten werden sollte. Ne? Da hat irgendein Typ von, frag mich nicht, irgendein Verkehrsverband, hat gesagt, ja, dass das den fließenden Verkehr behindert. Und Verkehr, ne, ist ja jetzt eigentlich ein neutrales Wort, ne?
Das sollte man mal meinen, ja.
Aber das ist quasi Autoverkehr.
Ja. Ja, so irgendjemand, geht das. Ich kann es nicht genau fundiert sagen, auch im Zusammenhang mit diesen. Ich glaube, es war der Fußgängerverband, Fuß. Mhm. Die Fußgänger, muss man ehrlich sagen, haben komplett die Arschkarte gezogen. Also,
ja, die sind ganz sicher.
Schlimmer geht es ja nicht. Ne?
Die haben nicht mal eine Industrie, die ihnen was verkaufen kann oder nee, Roller verleihen oder so.
Nee, gar nichts. Ne? Mit den Schuhen, okay, die könnten Schuhe für Fußgänger
verkaufen. Ja, irgendwie müsste man sich was, ja, ne? Schuhe leihen.
Irgendwie so, aber die haben keine Lobby.
Für 1 Euro gehen die Schnürsenkel auf.
Auf jeden Fall hat da jemand festgestellt, dass es wohl, hole es nur aus meiner Erinnerung, das ist nicht fundiert, soll mich keiner darauf festnageln, dass es wohl so ist, dass es von den, ich sag mal einfach, von den Nazis her schon noch so ist, dass sich der Schwächere am Stärkeren, dem Stärkeren Platz machen muss. Insofern, also Auto hat definitiv Vorfahrt. Auto und dann auch noch, jetzt wenn man vom Fußgänger ausgeht, auch noch das Fahrrad. Also auch zauberhafte Beispiele, die ja viele kennen, was Fußgänger alles erleiden müssen. Jedes Schild wird auf den Gehweg gestellt und jeder Fahrradfahrer, der Angst hat auf der Straße, der fährt dann auf den Gehweg. Und dann kommen jetzt noch die ganzen Roller dazu, ohne da zu stark reinzugehen. Und es wird ja nicht weniger.
Ja, aber bei denen ist ja das gleiche Problem. Ne? Da ist die Fahrbahn ist irgendwie hubbelig oder es fahren zu viele Autos rum. Und wo ist es sicher? Na klar, auf dem Gehweg. Und ich meine, wir haben ja alle schon ältere Damen mit E-Bikes auf dem Fußgängerweg entlang flitzen sehen.
Weil die da Messer zücken, wenn sie angemacht werden, habe ich das erzählt?
Nee.
Ja, hier im Umkreis der Landeshauptstadt Baden-Württembergs, also nicht in Stuttgart, sondern ein bisschen weiter draußen, Kornwestheim, war neulich ein Bericht, da ist eine Pedelec-Fahrerin, wohl auch noch korpulent, ist auf dem Gehweg gefahren und wurde von einem Rentner-Ehepaar angesprochen, dass das nicht okay ist, was sie da macht. Mhm. Dann wurde sie wohl, hat sie das nicht so richtig eingesehen und dann ging es wohl ein bisschen hin und her und dann hat sie ein Messer rausgezogen und hat den Rentner, den Mann, angegriffen. Die Frau hat ihn zurückziehen können und dann ist sie weitergefahren. Nach der wird noch gefahndet.
Ja, also eine Frau hätte ich jetzt mal, also das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Bei dem Typen, der mich angehalten hat, das war ein gepflegter Typ, der möglicherweise mit seinem Auto auch am Samstag nachts vor den Clubs da, die sind auch auf den Ringen, hin und her post. Also so einer war das. Mhm. Na, gezupfte Augenbrauen und so. Also schon akkurat gepflegt. Bis leicht muskulös. Ne? Also Messer weiß ich nicht, aber hauen hätte er schon können. Also ich war ein bisschen verängstigt. Aber jetzt mal zu den schöneren Sachen. Ne? Es ist ja auch so, dass bei viele Leute auch neue Fahrräder gut finden, also auch vom irgendwie interessant. Und jetzt gerade, heute ist der 6. September. Wahrscheinlich wäre jetzt im Moment, ich glaube, heute wäre der letzte Tag der Eurobike gewesen.
Ja, heute wäre dieser anstrengende Publikumstag.
Ja, also heute wären wir nach Hause gefahren von der Eurobike. Genau. 2020. Nur aus bekannten Gründen findet die ja nicht statt, sondern erst später im November in einer Art Kompaktausführung.
Ja, da am bin 24. Ich ja November, also genau einen Monat vor Weihnachten. Deswegen kann ich mir das Datum so gut merken.
Ach so.
Die wird kürzer werden, keine Publikumstage und auch ein bisschen ein gestrafftes Ausstellerprogramm. Aber sie wird, so zumindest die jetzige Planung, stattfinden.
Mhm.
Also als echte Messe. Manche fragen sich schon, wie das funktionieren kann, wie Messen überhaupt funktionieren. Aber da fragt man sich bei manchen Sachen mit unter Pandemiebedingungen, wie man das hinkriegt. Die einen machen es, die anderen machen es nicht. Bin mal gespannt.
Naja, jedenfalls, jetzt ist es ja sowieso eine generelle Entwicklung, dass Fahrradhersteller nicht mehr auf die Messe warten, bis sie irgendwas Neues vorstellen, was uns als Nutzern ja auch ganz recht sein kann teilweise. Also, und deswegen gibt es schon seit einer Weile, wenn dauernd neue Fahrräder vorgestellt, neue Konzepte. Und ich dachte, da sprechen wir kurz mal drüber.
Na? Ja, klar.
Und um das in ein cooles Verhältnis zu stellen, habe ich mal die Zeitmaschine angeworfen und bin ins Jahr 2010 zurückgereist.
Wow.
Habe ich super gesagt, gell?
Weil allerdings.
Schon damals war ich mit meinem iPhone auf der Eurobike und habe für Fahrradio einen Film gemacht, den ich, glaube ich, nie publiziert habe. Ich bin bei den Design Awards bin ich rumgelaufen und habe mir die Award-Gewinner angeguckt. Mhm. Wie gesagt, 2010, also ziemlich genau heute vor 10 Jahren. Mal gucken, hört man das?
Also ich höre nichts.
Das ist, weil es nicht läuft. Aber macht nichts. Guck mal hier. Guck mal, was ich hier gesehen habe, ist von Haase. Ich habe vergessen,
wie Haase, das ein Dreiradhersteller aus Waltrop.
Heißt das Spezialrad? Kann man das
Spezialradhersteller meinst du? Also es ist,
also die
es
machen
ist ein Delta-Dreirad.
Ja. Genau, in dem Fall ist es ein Dreirad, hinten zwei Räder, vorne eins. Und darüber gespannt ist eine Regenschutzhaut. Und das fand ich damals cool und finde es immer noch sehr gut gemacht.
Ich finde es immer noch cool, es ist wirklich toll. Es ist schön straff, es ist nicht labberig, es sieht nicht irgendwie, es sieht nicht aus wie ein Spezialrad.
Ja, es sieht schnittig aus, also es hat eine schnelle Form und es ist gemacht wie ein Regenschirm von der Technik her. Mhm. Also man kann es auch zusammenfalten und wegmachen, glaube ich.
Man kann es auf jeden Fall
schnell und
wie viele Handgriffe notwendig sind,
weiß ich nicht.
Ich glaube, die machen es noch. Ne?
Bitte?
Ich glaube, die machen das noch.
Das gibt es noch, ja. Also man sieht die auch, oder ich hab schon ein- oder zweimal in der Stadt gesehen. Ne? Gibt es auch als, ich glaube, auch als S-Pedelec-Version, sodass du dann damit schon schnell cruisen kannst. Ne?
Mhm.
Wir kommen darauf noch zurück, ja?
Ja.
So, was haben wir da noch gesehen? Dann kamen damals blöde Helme auf. Ich wechsle dazu mal kurz.
Verlinkst du diesen Film dann, damit?
Ja, der ist verlinkt.
Andere auch in die Zeitmaschine einsteigen können, zurück ins Jahr 2010. Auf die damals, weiß ich, 16., 17. Eurobike.
Ja, dann habe ich, hab ich hier noch eins mit Ton. Ich mache noch.
Also ich kann mal erklären, was wir sehen. Wir sehen eine wackelige Kamera. Vielleicht stürmt es gerade auf der Eurobike, Hans. Was ist los? Ja, und die sucht irgendwas, findet aber nichts.
Ja, damals war die Bildstabilisation noch nicht so gut.
Und dann ist es auch so, dass der Eurobike Award manchmal auch, dass man manchmal auch gucken muss, was ist jetzt da dran toll?
Ja.
Sind wir mal ehrlich, oder?
Ja, also wie gesagt, 2010, wir sehen hier, naja, Fahrräder, die halt aussehen wie Fahrräder. Also so Diamantrahmen mit was dran und so. Aber hier, guck mal, hier wird's interessant, schau mal. Erstens deine Lieblingsschaltung, aber das gehen wir mal nicht drauf an. So, ja, die ist egal. Wir spulen mal vor, nämlich ich zeige das hier. Hier gibt es
eine Brennstoffzelle. Oder?
Ja, also zu dem Zeitpunkt kamen E-Mountainbikes auf. Mhm. Also, und in dem Fall wurde aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, also wir sprechen von einem Design Award, ne? Oder heißt es Design oder Eurobike Award?
Der heißt Eurobike Award, aber...
Okay, also ist er nicht für Design, sondern da gilt dann auch Technik und so. Okay, ja, als Technik, ja, also. Weiß ich nicht. Lassen wir es mal gelten. Jedenfalls ist hier von KTM, die mittlerweile ja echt groß sind, also gute und auch gestalterisch schöne E-Bikes machen. Mhm. Ne? Das sieht halt aus wie ein Alu-Kasten mit einem schwarzen Batteriekasten unten so dran geklemmt. So, also da hat sich schon einiges getan mittlerweile. Dann gehen wir mal weiter. Was kommt hier noch?
Weil ja, das ist schon faszinierend. Das irgendwie wirkt es, als ob E-Bikes schon immer so wären wie jetzt. Aber Bosch hat gerade mal 10. Jubiläum gefeiert dieses Jahr. Insofern, ja, 2010. Okay, da waren die noch nicht so weit.
Nee, und dann, dann habe ich hier noch einen. Mal gucken, was da noch ein Highlight war.
Ach, die Impact-Fabrik.
Du erinnerst dich,
ja. Meinst du das? Ja.
Das war
also handmade by robots.
Genau, das war ein cooler Claim.
Aber kommt jetzt auch wieder. Also wird die Technik... ich erkläre das mal kurz.
Genau.
BMC hat ja einen Geldgeber gehabt, zumindest, der ein sehr erfolgreicher Hersteller von Hörgeräten und das der Geld wie Dreck und ein großes Interesse an Fahrrädern hat. Es gab ja auch ein Tour de France-Team, oder?
Ja, also die hatten ein eigenes Rennteam, das bis vor relativ kurzer Zeit.
Ja, aber relativ kurz würde ich auch mal sagen, dass das vielleicht bis vor 5 Jahren oder
okay,
sowas ist.
Also hatten jedenfalls ein Rennteam.
Wie wir da dann sieht. Also die hatten ein Rennteam und die hatten Rennräder, also ursprünglich mit Rennrädern gestartet auch. Und dann hatten sie, durch das, dass sie ja Geld hatten, hatten sie auch in interessante neue Technologie investiert. Und die eine Technologie war, dass sie Kohlefaserrohre gestrickt haben. Da haben sie eine riesige Maschine, ich habe die einmal gesehen in echt, also ein cooles Teil. Mhm. Also, weiß nicht, 3 Meter Durchmesser oder sowas hat sie ungefähr, oder 4. Sieht ein bisschen aus wie so ein Tor, wie so ein Gate in Fantasy-Filmen.
Ja, da gibt es doch so eine Serie, Stargate heißt die, glaube ich.
Oder? Ja, so ungefähr sieht dieses Ding aus. Und die hatte dann die Rohre speziell nach den Anforderungen gestrickt und die wurden dann in Hinwil, glaube ich, oder wo die sitzen, in der Schweiz, wurden die dann in Thermoplastmuffen, also in Spritzgussmuffen, wurden die dann eingeklebt zu schicken Fahrrädern. Also ich finde sie immer noch schön. Das Ganze hat leider gewichtsmäßig und fahreigenschaftsmäßig nicht wirklich Vorteile gebracht.
Und es war doch nicht so flexibel, wie sie sich das, also es war nicht flexibel. Man konnte irgendwie dann doch nicht so einfach verschiedene Rahmengröße bauen, weil die Muffen dann auch wieder angepasst werden mussten. Also ja, es war jetzt nicht, es war nicht so wie Drucken oder so, ne? Sondern es war doch ein größerer Aufwand.
Ja, ja, weil es eben Muffen waren, also klassische Muffen-Idee, die ja immer Beschränkungen hat. Und bei so einem Stahlrad, da kloppt man die Muffe ein bisschen hin. Und dass sie auf die andere Rahmenhöhe und andere Winkel passt, das geht, das kann man machen. Und die sind auch da ein bisschen variabel. Und auch die waren ein bisschen variabel. Aber das muss doch genau passen, wenn es eingeklebt wird. Und dann gibt es so jetzt nicht mehr. Ja, die haben, also dieses Impact hieß das, glaube ich, diese Idee, Handmade by Machines steht hier, okay, nicht genau. Bei Robots. Handmade by Machines und dieses Impact, das haben die jetzt zu so einem Lab umgebaut, Impact Lab.
Heißt genau, das, glaub, da machen sie, so ich weiß nicht, ob sie das noch betreiben, aber da machen sie so fortschrittliche
Zukunfts-. Die machen immer noch coole Räder.
Ja.
Aber diese Technik mit Kohlefaser und Spritzguss und allem drum und dran, die machen jetzt andere gerade. Und man braucht halt einfach sehr viel Geld für solche Maschinen.
Mhm. Und ich habe hier noch ein Foto von einem Rad, wie damals schicke E-Bikes aussahen. Ne?
Oh, siehst, wow. War das das erste Cannondale mit Bosch-Motor?
Ja, das ist so ein Tiefeinsteigerrad und unterm Tretlager, man sieht die aber immer noch rumfahren, solche Räder, hing ein Motörchen.
Ja.
Und manche Leute kennen vielleicht noch früher, also in früheren, nach dem Weltkrieg war das so, dass man unter Fahrräder Verbrennungsmotoren drunter gehängt hat. Ne? Gab ja nichts.
Ja, da gab es verschiedene.
Und
Moskito hieß
ja,
der
genau,
bekannteste,
glaube ich. Und die sahen quasi ähnlich aus. Ne? Mhm. Aber man hat ja gesehen, hat sich auch weiterentwickelt. So, und bei Cannondale gab es damals noch ein paar andere Studien. Hier zum Beispiel leider ein bisschen verwackelt fotografiert. Hier so schnittig. Naja, das hier ist ganz schön, ein schönes The Duchess hieß das.
Oh ja, du weißt, was der Designer der Duchess dann gemacht hat.
Ich weiß es, aber du kannst es auch erzählen.
Also, ja, also nochmal kurz auf Cannondale zurückzukommen. Cannondale war ja wegen dem Bosch, also man diese Position, wie der Bosch hatte, man kann schimpfen drüber und alles und sehen, es sieht scheiße aus wie ein Moskito und allem drum und dran. Nichtsdestotrotz haben sie angefangen.
Genau.
Und jetzt haben sie es ja auch wieder geändert. Highbike hat das Ding auf den Kopf gestellt irgendwann mal und dann haben sie gemerkt, oh, das geht ja auch. Und also es ist, man kann immer schimpfen, aber sie haben es gemacht. Und das ist gut genug. Und Bosch, der Laden läuft, die Produkte sind gut und haben einiges vorangebracht. Cannondale Duchess, ein wunderschönes Rad. Das war das eine Diplomarbeit oder irgendwie Design?
Sowas in der Art. Also ich,
Konzept.
Ich glaube, das war eine ich sag mal, Abschlussarbeit vielleicht mit Zusammenarbeit mit Cannondale.
Also Cannondale hat ja immer so eine, schon immer Integration propagiert. Also haben irgendwelche Schmiedeteile in die Gewinde, Befestigungen, Leuchten oder sonst wie integriert sind, die sie dann mit Rohren verschweißen. Also diese Integration und intelligente Konstruktion ist Cannondale spezifisch. Nicht immer schön, aber ist so ein Erkennungsmerkmal. Und beim Duchess ist es so, dass das quasi eine moderne Interpretation von dem Holland, also Dutch.
Hm. Genau, so Holland auch geschrieben. Dutches.
Genau. Und das aus Aluminium natürlich für Cannondale und deswegen ziemlich dicke Rohre, die sich in schönen Bögen von vorne nach hinten ziehen. Mhm. Und wer sich die Duchess anguckt, sag ich mal, und dann einen Urban Arrow anguckt, der sieht vielleicht ein paar Ähnlichkeiten, weil der Designer, der hat dann das erste Urban Arrow gemacht.
Genau.
Urban Arrow, auch schon ein Klassiker.
Mhm. Zu dem kommen wir dann noch, ne? Weil das ist ja
schon 10 Jahre.
Cargo Bikes sind ja durchaus nicht im Untrend, ne?
Nee, das können auch Audis werden, wenn man es dumm macht.
So, was haben wir noch gesehen? Na, das war. Ach doch, dann, pass auf, dann habe ich noch was gesehen. Nämlich, wo wir bei Integration sind, das hier. Schau mal, das ist ein.
Ein Vinora oder was war das?
E-Bike von Matra.
Ach, Matra, genau. Die hatten da den Akku unten im Einstiegsbereich und den Bionics Hinterradantrieb.
Genau, also 2010 ist, das war ein Fahrrad mit einem tiefen Durchstieg und relativ fast rollermäßig lang.
Ja, hat ja auch eine komfortable Sitzgeometrie, so ja, wie es aussieht. Also durchaus eine moderne Geometrie.
Ja, und vor dem Tretlager ist eine große, wie eine Tasche oder wie eine eingepasste Form, und das ist der Akku, sodass du quasi wie bei einem Motorroller durchsteigen kannst, und drunter ist der Akku.
Ja, ja.
2010. Die Form gibt's immer noch, beziehungsweise demnächst, also gab's dann danach als Elbi, kennst du die?
Ja, ja.
Aus Kanada, sehr schöne Fahrräder, haben auch in Tests immer gut abgeschnitten. Außergewöhnliche Form.
Und Elbi haben halt das Problem ein bisschen, dass sie von ihren Motorenlieferanten geärgert werden.
Genau, das ist das Problem. Also wir können da... vielleicht, manche wissen es vielleicht, also Elbi haben einen Motor verwendet, der heißt Bionics, und der ist, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Jedenfalls der Hersteller ist in Konkurs gegangen, und dann seitdem habe ich nicht mehr viel mitbekommen von denen.
Die hatten auch ein bisschen das Problem, dass sie im Gegensatz zu anderen, also der Bionics-Antrieb, das war eines der ersten Pedelec-Systeme. War die ersten Flyer oder nee, genau. Die Flyer nicht, andere Firmen, die hatten den drin, diesen
hier,
Motor.
Guck mal, das Elbi.
Ja, du kannst ja da Bilder posten, da können dann die Leute gucken oder können gleichzeitig irgendwie beim Zuhören googeln und sich das Ding angucken, wo das Problem ein bisschen ist.
Aber das ist ein guter Hinweis, das hätte ich gleich am Anfang sagen können. Ich habe vor, das mal auszuprobieren. Ich werde vielleicht ein paar Bilder in eine Story packen, eine Instagram-Story. Mhm. Was hältst du denn davon?
Mach das, probier's mal aus. Ich bin kein hundertprozentig erfahrener Instagrammer, wie du weißt. Und ich werde mir das mal angucken.
Es gibt, man kann da diese Highlights da reinsetzen in Instagram, Die kennst du ja dann oben, sieht so aus wie so ein Menü. Und da werde ich dann eins einsetzen für die Folge 151. Und da könnt ihr draufklicken und euch die durchgucken. Das wird dann einfach, könnt ihr nach und nach, das ist doch ganz praktisch, oder? Habe ich mir so überlegt, wäre doch eine ganz gute Kombination. Okay.
Das ist super, setz mal den Trend.
Weiter im Text.
Genau, nee, ich wollte nur ganz kurz, also Bionics war einer der, am Anfang der E-Bike- Geschichte war Bionics so der Player eigentlich. Ne? Die haben das super gemacht. Dann wurden die von Magna
Matra
übernommen.
Matra.
Nee, Magna. Aha. Magna, der steirische Hersteller. Großer Automobilzulieferer und Komponentenhersteller in Graz. Die haben doch Bionics zumindest zum Teil übernommen, weil die, erinnerst du dich an das Hybrid-Tretboot und lauter solche Sachen haben die dann gemacht mit Bionics. Die haben sich auf jeden Fall ein bisschen verwaschen und wussten nicht so recht wohin, haben den Händlern auch, den Service war wohl nicht so super, Der Heckantrieb funktioniert ja an sich sehr gut. Dann kamen die Mittelmotoren langsam an und Bionics hat sich entschlossen, den Heckantrieb im Gegensatz zu anderen Herstellern, so wie man sie heute kennt, nicht kleiner zu machen, sondern größer.
Mhm.
Und es ist ein riesiger Motor, der ungefähr so, also er ist noch größer als die SRAM Eagle. Also und das will was heißen. Also das ist echt eine Pizza im Hinterrad und das ist für die Sehgewohnheiten nicht so einfach zu verarbeiten, finde ich. Und zudem zu den ja, Gewicht im Hinterrad, das für Mountainbikes und so natürlich nicht geht. Also das Konzept geht für Stadträder und man sieht es ja, dass diese kleinen Nabenmotoren, so wie es jetzt irgendwelche Orbeas oder sonst wie machen mit dem Male-Antrieb, so wie es ja jetzt gelabelt wird.
Ja.
Oder auch ein Kobok oder so, ne? wo wir ja gesehen haben, das ist super, das kommt gut an, funktioniert gut. Aber so ein Riesen-Oschi, der hat sicher auch seinen Einsatzzweck. Aber wenn man dann natürlich nicht liefert, keinen Service macht, dann ist man raus.
Ja, das war wohl damals ein großes Problem, also Service und es gab noch irgendwelche technischen Probleme, irgendwie Motoren gingen nicht mehr an, Akkus haben sich aufgehängt und niemand wusste, wie man sie wieder zum Laufen kriegt und so. Und dann waren die ziemlich raus, ja. Aber wir wissen ja, ne, also mittlerweile, also auch wenn der Mittelmotor vielleicht den größten Anteil an der Motorisierung hat.
Ja, ja.
Auch Heck- und Frontmotor haben noch ihre Berechtigung.
Ja.
Und
ja, siehe Van Moof.
Ja, Van Moof, Frontmotor. Das muss nur ordentlich angesteuert sein. Ne? Dann funktioniert das. Und beim Heckmotor ist es so, dass S-Pedelec-Leute schwören darauf. Weil die haben ja mehr Kraft, die S-Pedelecs, und dadurch, dass er quasi direkt das Hinterrad antreibt, ist der Verschleiß geringer. Wenn jemand täglich pendelt, ne?
Ja, du hast den Antrieb im Hinterrad, also nicht am Vorderrad, der zerrt nicht an der Kette. Und dann ist es wohl tatsächlich so, diese jetzt hauptsächlich die direkten Motoren, nicht unbedingt die übersetzten, so
genau,
wie sie in den Anrädern drin sind, sondern den direkten, die ja auch größer sind, das sieht man schon, aber die haben wohl so eine Drehmomentkurve, die für S-Pedelecs, für diese Geschwindigkeit zu erreichen, super passt. Deswegen haben ja auch die ganzen Elektroroller mittlerweile Nabenmotoren hinten drin. Und nicht ein Motor und eine Kette. Also das können die wohl recht gut. Und auch Lastenräder passen da ganz gut in das Konzept. Weil da ist es egal, ob das Hinterrad ein bisschen mehr wiegt oder weniger. Da ist es fast von Vorteil sogar manchmal. Wenn man da noch ein bisschen Traktion hat hinten durchs Gewicht.
Ja.
Und eben pflegeleicht, ja. Also da wird die Kette, Riemen, Schaltung, alles nicht so belastet.
Pass auf, wir bleiben gleich mal bei Transporträdern, oder? Also praktischen Rädern. Dann und weil wir gerade beim Heckantrieb sind, nehme ich mal das hier raus, ne?
Die Belgier.
Ja, das Ahoga oder Ahuga oder so, Modular heißt das.
Die haben wahrscheinlich Gründe für ihren Namen.
Ja, weiß ich nicht. Aber ich habe das letzte Woche gesehen in echt und bin auch eine Runde drauf gefahren. Und das ist, also das hat zum Beispiel einen Heckmotor, so einen kleinen. Ich weiß nicht von welchem Hersteller.
Egal, irgendein kleiner chinesischer Motor wahrscheinlich.
Ja, ein kleiner chinesischer Motor, der das Heck antreibt und hat 26 Zoll Räder mit relativ breiten Reifen, keine Federung. Der Akku lässt sich entnehmen, das hat es anderen Stadträdern teilweise voraus. Und du kannst große Gepäckträger dran festmachen. Und den, auf den hinteren, im Gepäckträgerpaket, ach so, das Ding kostet ungefähr, also knapp unter 2000 Euro. Und das Gepäckträgerpaket kostet 250 Euro. Und dann kannst du, da sind hinten dann auch noch Fußrasten dabei, die du direkt auf die Hinterachse draufschraubst.
BMX erkennen diese Fußrastenform als Pegs.
Genau.
So sehen die aus. Ne? Ja, also
die sehen auch so aus. Das sind Stahlrohre verchromt abgeschnitten oder Edelstahl, ich weiß es nicht. Ich habe auch gleich ein Manual drauf gemacht. Ein bisschen nur. Weil offiziell sollte ich das nicht machen.
Aha, aber hilft ja nichts, ne?
Ja, sobald es niemand sieht. Ne? Ja, und das fuhr aber wirklich. Also, fährt
es gut. Gab doch mal den Dorsch-Test, oder? Wenn das den Dorsch-Test durchhält, dann taugt's.
Ja. Ja, das ist.
Es hat aber ich kann jetzt da leider gerade nicht rein, was ganz spannend ist bei dem Rad. Heckantrieb hat das Problem, dass du keine Nabenschaltung machen kannst. Mhm. Und zumindest hier der Europäer an sich, der mag ja Nabenschaltungen, weil sie so schön pflegeleicht sind. Und für einen Stadtrat ist es ja wurscht. Also, was machen? Die eine Möglichkeit ist ein Piniongetriebe, was ja gemacht wird bei Designio oder auch anderen Herstellern oder MTB, Cycletech, die machen sowas. Aber die kosten ein Schweinegeld, haben ihre Berechtigung, sind gut, kosten richtig Geld. Aber wenn man ein günstiges Rad haben will und hier einen Preis machen will für ein Komplettrad von 2400 Euro, dann haut es mit einem Piniongetriebe nicht hin, das geht nicht. Aber da gibt's einen anderen Hersteller, FNeo nennt sich der. Und die machen eine Dreigangschaltung vorne und das funktioniert wohl ganz gut. Die erinnern mich, ich bin jetzt nicht sicher, ob das der gleiche Hersteller ist, an Effigier. Effigier, das sind Franzosen. Und die haben auch vor vielen Jahren das Effigier-Getriebe gemacht und die haben, glaube ich, sogar ein. Die haben 6-, 7- oder 8 Gangschaltung gemacht damals. Mhm. Und das Ganze hat wohl ziemlich gut funktioniert, aber hat sich nie durchgesetzt.
Aber man kann das auch, Ding, kann man das in ein normales Tretlager reinschrauben?
Das Effigier nicht. Das Effigier ist ähnlich wie Pinion, aber.
Und dieses FNeo,
da bin ich auch nicht sicher. Mittlerweile muss man ehrlich sagen, ist die Akzeptanz von
Spezialrahmen. Ich habe hier ein Bild, das sieht aus wie ein normales Tretlager.
Hi, my name is Victor and I will show you how the FNeo gearbox works.
Siehst du das?
This is the gearbox.
Ja, also ich sehe es nicht, ich bin auf der.
They are inside of this flat disc. Mm. It's a planetary gearbox.
Ah, das ist, ja, das machst du aufs normale Tretlager drauf. Das Getriebe ist in einer Scheibe, die, also da, wo dein Zahnkranz ist, also ist vorne, da ist quasi in dem. Auf der rechten Seite ist ein Planetengetriebe drin, das dann wieder einen Zahnkranz antreibt.
Und es hat als erstes, sind ja nicht die ersten, es gab ja,
ich
weiß nicht, ob es noch gebaut wird, das Schlumpfgetriebe mit Zweigang.
In relation to the crank.
Was hast du gesagt?
Entschuldigung. Also, angefangen damit hat Schlumpf mit dem Zweiganggetriebe, wo man mit der Hacke schalten konnte.
Genau.
Und das gibt es, glaube ich, immer noch. Der Schlumpf hat zwar selbst aufgehört, hat es aber verkauft, seine ganze Technik. Und man kann das, also weil es ist auch in Spezialkreisen, nenne ich es mal, ziemlich beliebt gewesen, das Schlumpfgetriebe.
Sprich Einräder.
Und dann gab es ja mal Einräder ist es ja die einzige Möglichkeit, aber wie gesagt, da kommt jetzt vielleicht dann F-Gear oder es gibt ja noch so eine norwegisch-französische Kooperation, die auch so Sachen machen. Aber das Ding ist offensichtlich in Produktion, ähnlich wie es ja mal von Truvative, das Hammerschmidt, gab. Gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber die haben das ja auch mit Zweigang, weil die wollten vorne den Umwerfer sparen. Speziell Truvative war ja ein bisschen Downhill-lastig auch so von der erst, also die waren ja erst so ein bisschen die krasseren Parts bei SRAM, wenn ich das so in Erinnerung habe, bis sie, die Marke gibt es so noch, oder? Die macht SRAM noch, ne?
Ich glaube schon, ja. Also das ist so wie bei Shimano Saint vielleicht so die, also schon
bisschen so die Hardcore.
Mountainbike nur, ne? Und schon für härteres Rannehmen, glaube ich. Und da gibt es ja halt Teile, ne? Sattelstützen.
Sattelstützen genau.
Nicht.
Kurbeln, Sattelstützen. Also
bestimmte
Lenker glaube ich. Lenkervorbauten. Also alles außer Bremsen, weil die Bremsen haben sie dann über SRAM. Erwitt gibt es noch so ein bisschen, aber nicht mehr so wirklich. Vielleicht kramen sie Erwitt mal wieder raus. Aber ist egal, auf jeden Fall. Dreigang sind besser als zwei.
Ja.
Und du hast dann einfach für so ein Stadtrad, wenn du hast ja den Motor, wenn das Ding vernünftig übersetzt ist, also die Spreizung gut gemacht ist, dann reichen dir drei Gänge.
Also das habe ja ich diese nicht wunderbare. Ich bin das mit Kettenschaltung gefahren und habe auch, ich gebe es zu, ich habe überhaupt nicht geschaltet, weil ich nur so ein bisschen hin und her gefahren
ja, bin. Ja, da ist dann egal.
Ne? Deshalb kann ich das nicht so genau sagen. Aber das Konzept finde ich gut, ich finde auch den Preis gut. Weil du kriegst für 2000, also ab, sagen wir mal, 2300 Euro, kriegst du ein wirklich praktisches Ding für Stadt und Land. Ne? Der Akku ist nicht riesig groß. Das ist, glaube ich, das, was auch die viele Räder günstig macht. Einfach einen kleineren Akku rein, ne? Weil da kannst du einfach Geld mitsparen, ne?
Ja, die Zellenkosten, ne? Ja. Kein Weg drumherum. Und wenn du dann 750 Wattstunden haben willst, dann hast du halt einfach einen riesen Oschi von Batterien. Ne? Mit den Kosten, um die du nicht drumherum kommst, die auch nicht billiger werden, egal wie viel du produzierst.
Ja, und dann habe ich kürzlich, also jetzt schon eine Weile her, aber ich habe auch noch ein Rad
getestet. Wie verkaufen die das Rad? Online oder Läden oder weißt du das?
Oh, online. Mhm. Dann habe ich, und sowas ist ja praktisch, ne? Kann ich das jetzt, hier. Und dann habe ich kürzlich, das zeige ich jetzt doch, also das wird, den Test wird es demnächst wahrscheinlich noch online geben, aber dir und unseren Hörern erzähle ich schon mal ein bisschen was vom Muto.
Ah.
Siehst du das?
Jetzt ja. Ein schickes Rad.
Ja, ne? Also kommt aus Holland, kostet 1698 Euro oder so, hat einen Frontmotor und es sieht wirklich sieht schick aus. Ne? Du siehst ja gerade das Bild. Ne? Hat so eine M-Form, hat mit tiefem Durchstieg und ist explizit ein Unisex-Rad.
Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe erst gedacht, M, dann habe ich es mir angeguckt und darum haben sie ja auch die Kettenstrebe ablackiert, dass man das M lesen kann.
Genau, ja, also da ist gestalterische Absicht dabei gewesen. Und also tiefer Durchstieg soll für verschiedene Körpergrößen auch passen. Ich nehme es gleich mal vorweg, mir ist es zu klein. Und es hat ein tolles Gepäckträgerkonzept. Hier ist noch ein, du siehst es hier, ne? Ist ein Bild mit, also bei, ich glaube, ich habe auf Instagram auch ein kleines Video gepostet dazu, wie man die Gepäckträger mit dem Click-and-Roll-System patentiert, einfach reinklicken und wieder rausmachen kann. Hier ist ein, siehst du ein Bild, da ist auch so ein kleines Schloss dran. Ja. Man kann einen Gepäckträger vorne zum Beispiel, da ist am Steuerrohr vorne ist ein, ja, wie so ein kleines Schnappschloss. Da kannst du es einfach reinklicken. Das dauert wirklich, ja, das dauert so lange, wie man Klick sagt. Dann ist das Ding drin. Und dann ist ein kleiner Schlüssel dabei. Sieht so ähnlich aus wie von einem früher Kryptonite-Schloss. Also so ein runder Schlüssel. Damit kannst du es abschließen. Und dann kannst du es auch wieder aufmachen damit. Und hinten, das ist besonders clever, am Hinterrad, damit der Gepäckträger mehr Last aufnehmen kann, stützt er sich an einen Bügel ab, der beinahe unsichtbar im Rahmen untergebracht ist, wenn du ihn nicht benutzt. Du klappst den einfach raus und klemmst den dann, habe ich noch ein Bild. Du siehst es hier auf dem Bild, ne? Also es sieht aus, als würde es zum Gepäckträger gehören. Darauf stützt sich der ab und dadurch kann hinten mehr Gewicht transportiert werden. 20 Kilo erlauben sie offiziell und vorne 10. Aber das Ding sieht so robust aus, also ich würde da auch mehr drauf machen.
20 Kilo hinten?
20 Kilo hinten, ja.
Okay, also da kannst du keinen Kindersitz drauf tun, offiziell.
Doch, da kannst du einen Kindersitz drauf machen. Die bieten auch Kindersitze an. Hier den holländischen Standard. Wie heißt der? Jo, irgendwas mit Y. Also keine sehr großen Kinder kannst du drauf transportieren. Ja. Aber du kannst also... Hier zum Beispiel habe ich ein Bild, ich war einkaufen damit. Du kannst also die Markttasche hinten reinstellen und vorne auch noch Taschen draufschnallen. Sind so Gummistrippen sind dabei, damit du was befestigen kannst. Und das Ding, das Rad fährt trotzdem noch stabil damit, ne?
Hat ja auch einen recht solide weit ausladenden Hauptständer.
Ja, der Hauptständer ist auch, der ist wirklich gut gemacht. Das ist so ein Klapp-Doppelständer und das rollt quasi drauf. Der ist so niedrig angebracht und hat irgendwie so einen Klappwinkel. Also du musst, kennst ja, ne, wenn man so Fahrräder so auf diesen Doppelständer drauf wuchten muss und dann halten die auch gar nicht so gut. Ne? Du hast immer Angst, dass sie umfallen. Aber bei dem, das steht richtig satt, wie auf einem Stativ, ne? Weil es sich quasi da abstützt, plus die beide Reifen immer noch am Boden sind. Dann hat es noch so kleine Nettigkeiten. Zum Beispiel ist das, es ist ja kein Smartbike, kann quasi gar nichts. Jetzt im Gegensatz zu einem Van Moof zum Beispiel, keine elektronische Wegfahrsperre und so Zeug. Dafür hat es so ein Rahmenschloss integriert, also dieses klassische Holland-Schloss. Ne?
Ja, ja.
Und mit dem gleichen Schlüssel kannst du auch den Akku aufschrauben und der sieht lustig aus. Der sieht, wenn du den rausnimmst, dann denkst du, hast das Fahrrad kaputt gemacht, weil plötzlich eines der Rahmenrohre fehlt.
Ja.
Ja.
Also ich habe übrigens nur noch nebenher
leider kurz... Leider ist der Motor nicht so super. Das ist, also der Motor ist gut, nur an der Steuerung müssen die noch arbeiten. Weil wenn ich das mit einem Van Moof vergleiche, ne? Also das Muto... Das geht sehr zäh, das nach einer halben Kurbelumdrehung oder so fährt es los. Ne? Und wenn du aufhörst, dann läuft es nach. Und sowas kenne ich von früher. Also
Oh ja, das nervt.
Und das
kenne ich auch.
Und vor allem, also das macht dann auch keinen so, also gerade wenn du beladen bist, sagen wir mal, ein Kind hinten drauf und du musst erstmal los, bevor der Motor angeht. Ach so, du kannst auch noch 9 Unterstützungsstufen auswählen für den Motor. Möchtest wissen, was das soll. Also das sind viel zu viel für die Stadt.
Ja.
Aber trotzdem, das Konzept ist toll. Wenn man nicht so groß ist wie ich, also bis 1,80 zum Beispiel, ist es gut. Viel größer sollte man nicht sein. Aber dann hat man ein richtig, richtig schickes Rad für die Stadt. Und günstig. Mhm. Ne? Kommt auch mit der Post. Kommt vormontiert, muss nur noch Lenker gerade drehen und die Pedale hinschrauben.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie sich das alles so entwickelt mit den Rädern per Post und wenn die dann kaputt sind und was passiert dann damit und Ersatzteile und allem drum und dran, neue Reifen, neue Sattel. Ich habe dir erzählt, dass ich einen Typen gesehen, beziehungsweise den Typen nicht, sondern sein Rad gesehen habe, in dem Pop-Up-Store von Van Moof, ich habe es gar nicht, das hat einer erzählt, in dem Laden, der hat sich, weil Van Moof hat ja alles integriert, Lenker und so, ja. Alles einteilig. Und da hat sich wohl eine komplette Brooks-Serie dran gebaut an sein Rad. Also anderen Sattel, anderen Vorbau, anderen Lenker, alles umgebaut. Klar, gibt's alles. Aber auch in Anbetracht der Tatsache, dass immer mehr Mietmodelle kommen und von gerade E-Bikes, weil die halt einfach ein bisschen teurer sind, jetzt ist diese 2000 Euro vielleicht so eine Schmerzgrenze, wo man sagt, okay, das kaufe ich mir einfach. Aber wenn ich, was weiß ich, 60, 70 Euro im Monat zahle für eins, ist es vielleicht einfacher. Da können wir vielleicht in einer anderen Sendung mal drüber sprechen, was es da aktuell immer mehr gibt. Auch der ADAC macht ja sowas und Otto und wer auch immer. Also das ist spannend. Spannend auch, ich habe nebenbei recherchiert, FNeo kommt aus Polen. Also es hat nichts mit Effigier zu tun, nur dass es sich so ähnlich anhört. Und ja, kann man nachrüsten. Also es ist auch für die Nachrüstfraktion.
Ah, okay, da hören bestimmt ein paar zu. Ne? Ah, ja. So, wir sind noch in der Stadt. Ne? Das heißt, wir hatten jetzt kleine Transporträder, also sagen wir mal so, für einen täglichen Transport zum Einkaufen und so, ist so ein Rad okay. Ne? Und dann gibt es ja noch dieses Turn GSD. Ne? Da gehen wir jetzt gar nicht so viel näher drauf ein. Viele kennen das wahrscheinlich. Ich kann noch einen Link dazu reinmachen, oder?
Das haben die auch renoviert jetzt, ne?
Ja, das haben sie renoviert und anscheinend haben sie auch, also anscheinend, dann haben sie ausgerechnet auch den Ständer renoviert, beziehungsweise einen patentierten neuen Ständer haben sie am Turn GSD. Der ist allerdings, ich bin mir nicht sicher, ob er Standard ist oder ob du ihn dazu kaufen musst. Jedenfalls ist der weiter hinten, fast vorm Hinterrad angebracht und mit aufwendigem Klappmechanismus und boy, have we patented it. Also der wie heißt er von Turn, der Gründer?
Der Joshua
Horn. Josh Horn, genau, ja. Der Josh hat gesagt, dass der super ist.
Das glaube ich gerne. Was mich ein bisschen fasziniert, jetzt war ja das GSD noch nie eine Schönheit. Aber sie haben es echt hingekriegt, das Ding noch hässlicher zu machen.
Ja,
also dieser Kettenschutz, der sieht aus wie vom Rummelplatz. Also so ein billiger Plastik-Kettenschutz von vorne bis hinten in so einem speckigen, schwarzen Kunststoff. Egal, das Rad ist gut. Also, aber es wird niemals irgendwie einen Schönheitspreis gewinnen. Aber dafür ist auch nicht gemacht. Also, wer ein GSD fährt, der weiß, das ist so ein bisschen, neulich musste ich dran denken, so ein bisschen wie Toyota früher.
Ja.
Bei den Autos.
Allerdings scheint es in Berlin Gegenden zu geben, in denen der eher der Golf ist. Also, und deswegen haben sie auch neue Farben, weil Leute wohl darum gebeten haben, doch mehr Farben anzubieten, weil sie wissen immer nicht mehr, welches ihres ist, wenn sie im Kiez unterwegs sind. Also da sind viel von den Rädern unterwegs, dass die Leute sich doch ein bisschen Individualität wünschen.
So wie ein silberner Golf, meinst du?
Ja.
Nee, aber weißt du, die Toyotas, die waren ja immer so hässlich, aber gut.
Mhm.
Und ich habe auch den Eindruck, dass die das schon auch absichtlich gemacht haben oder... Weiß nicht, pures Unvermögen kann es nicht sein, so hässliche Sachen zu machen.
Das, und, so wie das Turn, oder was?
Nein, bei Toyota.
Ach so.
Und beim Turn ist es so, dass das Turn halt tatsächlich aus der Funktion gewachsen scheint.
Ja.
Und niemand sich darum kümmert, sieht das Ding gut aus oder nicht.
Ja.
Ist meine persönliche Meinung.
Naja, ja, es passt ja, ne? Und diese Funktion, die lässt sich auch erkennen an den, sagen wir es mal so, Nacheiferern oder Kopisten, an denen, die das Konzept übernehmen und auch anbieten. Mhm. Ich war kürzlich bei der ZEG und die haben gleich zwei, nämlich von Kettler gibt es eins, das ist quasi, das hat 20 Zoll.
Mhm.
Reifen, also so wie das Turn und hat statt des eher rohen Rahmens, was das Turn hat, hat so ein, wie nennt sich das, Wave heißt der tiefe Durchstieg, oder? die Rahmen
Wave,
von...
Ja,
genau. Also hat ein sehr, sehr großes Unterrohr vorne, tiefen Durchstieg, sieht auch nicht schlecht aus. Was mir an dem Rad sehr gut gefällt und was ich an dem Turn GSD sofort nachrüsten würde, ist der Lenker. Weil ich habe mal das Turn Probe gefahren und mir war der Lenker einfach viel zu schmal.
Mhm.
Und okay. Bei dem, hier habe ich eins von Kettler vor mir, das hat einen breiteren Lenker. Mhm. Das ist, sieht besser aus. Was heißt, sieht besser aus? Fährt, man kann da besser anpacken. Hier ist ein mhm. Bild von oben, so sieht es aus. Da ist mehr Weite dran.
Ja, du hast natürlich dann durch die Weite wiederum den Nachteil, dass du schlechter mal wo durchkommst.
Ja, aber da muss man dann überlegen, was einem lieber ist. Also ich glaube, da kommt man schon auch noch durch. Ja, aber wir haben noch mehr. Das wären jetzt so die nennen wir es die Kleintransporträder.
Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit.
Genau, dann gehen
deswegen
wir doch.
Sollten wir noch den einen der bekanntesten Lastenradhersteller in Deutschland.
Genau.
Erwähnen.
Vielleicht sagen wir einen der bekanntesten E-Bike-Hersteller in Deutschland.
Oder E-Bike-Hersteller,
ja. Genau. Weil bei den Lastenrädern, da...
Wobei, stimmt, ja.
Da muss man schon sagen, dass Riese und Müller nicht an der vordersten Front waren bisher. Ich sage das einfach mal so. Also die sind vielleicht, haben vielleicht innovative Räder gehabt, oder haben sie immer noch, die gut funktionieren, aber teilweise halt nicht so praktisch sind, zum Beispiel wie ein Urban Arrow. Family heißt das von Urban Arrow, ne? Das pfeilförmig schnelle zweirädrige Lastenrad, wo vorne die Kinder drin sitzen. Ne? Das ist ja,
oder Gemüse.
Oder Gemüse, ja, oder beides. Und sowas, wo du quasi so ein All-in-One, was schon fertig ist, alles kann, ohne dass du irgendwas rumbasteln musst, sowas hatten sie bisher nicht, oder?
Ja, die hatten schon, die Riese und Müller macht schon kontinuierlich auch Modellpflege an den Rädern. Die hatten dann schon auch vernünftige Kindersitze und man konnte schon beim letzten, weiß nicht, ob es das Load war, wo du quasi so eine Klappe im Fußraum hattest, ich nenne es mal Fußraum, also unten am Boden,
ja,
um da ein bisschen tiefer die Füße reinzustellen zum Beispiel oder Sachen unterzubringen. Also die hatten schon auch angefangen mit so Schaummaterialien, irgendwie da Abteile zu definieren.
Aber also auch nicht so die Konstruktion, so mit Gitterrohr vorne und so, das hatte so ein bisschen was sehr Technisches vielleicht auch, oder?
Ja, klar. Also du meinst speziell vielleicht das Load, also dieses Vollgefederte, das sehr technisch aussieht und dich dadurch natürlich auch ein bisschen eingrenzt, weil du den Rahmen drumherum hast.
Ich habe es hier vor mir. Ach ja, dann gibt es noch das Packster. Das hat quasi so einen niedrigen, das passt in, das ist dann auch, da ist auch das 70 dann quasi der Nachfolger oder die Erweiterung zum 40, was es noch gibt. Ne?
Also ich habe jetzt das neue Programm noch nicht angeguckt.
Ich habe es hier vor mir.
Packster.
Schau mal.
Ja, ich sehe es gerade. Ich versuche nur gerade, pass auf, zu erinnern, wie das letzte Programm war, weil den Packster gibt es ja schon lang. Und der hat sich, und man sieht an dem Packster 40 auch noch das klassische Design, was er hatte. Das war, muss ich sagen, von der Form her schön.
Mhm.
Also hinten der Hinterbau sieht wesentlich cooler aus, als er das bei dem neuen tut. Nichtsdestotrotz ist das Packster 70. Also das Packster gab es in 40, 60, 80. Es gab drei Größen.
Ja.
Also 60 so, würde ich mal sagen, so an dieser Eurobox orientiert, die ja 60 mal 40 ist von der Breite, aber es hat sich, meine Riese Müller sind ja nicht blöd, die gucken sich den Markt an und anscheinend haben die auch gesehen, okay, wir brauchen keine Ladefläche, wir brauchen ein System, wo die Leute einfach benutzen.
Genau. Und
gar nicht groß drüber nachdenken, weil an das Packster 40, so wie es jetzt ist, da kannst du irgendwelche Holzsachen ranschrauben und zusammenstecken. Zwar innovativ, aber trotzdem noch ein bisschen bastelhaft.
Ja.
Und da sind sie jetzt weg davon, sodass sie ein Komplettfahrzeug anbieten.
Ja, und wenn
das sieht hinten ein bisschen boring aus, aber das macht nichts.
Die Batterie ist weg. Aber wenn du es dir ansiehst, also ich habe jetzt hier die 2 auf der Website neben mir, ne, und das 40, das sieht schon filigran aus dagegen, so diese.
Ja, ja.
Da steht so eine Säule, der Lenker in so einer dünnen Säule, die nach oben ragt, und das Ganze haben sie.
Ganz schlimm, das wackelt auch, das macht mir Angst, das Rad.
Ah ja, okay.
Ich bin neulich erst drauf gefahren.
Und das 70er, da ist das alles ein bisschen gedrungener. Die haben auch so geformte Aluminiumteile. Und was ja schon cool ist, die Akkus unten im Rahmen drin, ne?
Wo haben sie die jetzt drin?
Ich weiß, ja, hier im Rahmen. Im seitlichen Rahmen, der vorne die Kiste, die geschäumte Kunststoffkiste stützt.
Mhm. Und wie kommt man da ran? Wie macht man die auf?
Raus? Das weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Das geht schon irgendwie, schätze ich.
Das will ich mal hoffen. Die allermeisten Leute haben nämlich noch keinen Stromanschluss im Fahrradkeller. Ich habe gestern erst einen Fahrradkeller gesehen, ein funkelnagelneues Wohnkonzept. Und im Fahrradkeller, da gibt es Licht und das war's. Mal abgesehen davon, dass man nicht gut reinkommt, weil halt doch die Tiefgarage Prio hatte. Aber die meisten Mehrfamilien-Fahrradkeller, die haben keine Möglichkeit zum Laden.
Ja,
der Typ zum Beispiel, der sein Specialized Turbolevo drin hatte, der wird sich jetzt wohl Löcher da durchbohren und irgendwie Strom reinlegen wollen, weil sonst muss er es immer auf den Kopf stellen und einen Akku rausziehen. Das ist ja nicht so dafür gemacht, für den schnellen Wechsel.
Nee, ach so, ja, das ist schwierig. Also bei dem ist es schon vorgesehen und es sieht schon sauber aus, ne? Also mit innen verlegten Zügen.
Ja, ja.
Und was sie noch haben, also sie haben ja klar Anleihen genommen bei denen, ist ja wahrscheinlich auch parallel entwickelt worden. Was jetzt neu dazugekommen ist, das K Cargo aus Koblenz, ne? Habe ich kürzlich Probe
gefahren. Oh ja, die. Ja.
Und dann
das, du bist gefahren damit?
Ja, gleich noch. Dann das Cargon aus Holland, hier von der Axel-Gruppe, die auch beide Seillenkung haben, statt, wie nennt sich die andere? Stablenkung.
Ja, also bei den, es ist ein Lenkgestänge, ich würde es mal Lenkstange nennen, also ja. Meines also verbogen.
Die lange Zeit hatten diese, das ist ja eine Longchon-Form, die wir hier haben, die hatten eben ein Gestänge, über das Vorderrad angelenkt worden ist. Und das hat verschiedene Nachteile. Erstens braucht es Platz und zweitens schränkt es den Wendekreis, also den Lenkeinschlag ein.
Ja, ja, ja.
Genau. Das sind nur zwei Sachen.
Und wie gesagt, bei meinem jetzt ist das Lenkgestänge verbogen durch Überlastung.
Ah ja.
Das kann ja beim Seil nicht passieren.
Ja, und das hat also, und drum haben sie
bei. Und darf ich kurz raven, dass das Riese und Müller ja keine Revolution ist, aber sie einfach Sachen besser gemacht haben?
Klar. Das ist ja auch.
Das macht ja, Riese und Müller ist ja prinzipiell nicht so wahnsinns, so trendy. Mhm. Also ein Riese und Müller von vor 5 Jahren kann man immer noch fahren und immer noch angucken. Das sieht immer noch gut aus. Also das sind von der Gestaltung her machen die nicht so einen Wirbel. Mhm. Hast du es gesagt im Ausland, wie sie da gelten als Mercedes oder?
Naja, also von der Wahrnehmung her sind die so die deutschen Luxus-E-Bikes. Und also wirklich, das ist so die Krone des E-Bikes. So werden die wahrgenommen, quasi so wie Import-Limousinen. Ja, ja. Sowas sind so BMW, Mercedes, Riese und Müller.
Da sind die schon auch. Ne? Und das dann. Ist es gut, wenn die da einfach auch nochmal eine Schippe drauflegen und es besser machen, weil die Funktion hat ja, funktionieren tut es ja, technisch können die das machen und jetzt einfach Verbesserungen von anderen übernehmen, kann man machen. Aber du hast den Schwenk zu Canyon schon fast als unser letztes Thema.
Ach so, was man noch vielleicht noch kurz dazu, erstens, das Rad gibt es in Rot. Das heißt, wenn man kann sich allein dadurch von den vielen Urban Arrows absetzen, die in der Stadt unterwegs sind. Und Zubehör haben sie Ähnliches. Es gibt auch so ein Kinderdach dazu. Und was ich sehr gut finde, es gibt eine ganz einfache Persenning. Einfach eine Plane, die man über den großen Topf, der vorne drauf montiert ist, drüber ziehen kann.
Ah, das finde ich auch gut für so Laternenparker wie mich, wenn ich immer den Laub rauskramen muss und aktuell irgendwelche Nüsse.
Naja, das ist ja, also für mich ist das ja auch, also es ist ja oft so, wenn ich einkaufen gehe zum Beispiel, am Freitag war ich einkaufen und da war ich erst beim Markt und dann bei Rewe, bei DM und dann noch bei Ho's Supermarkt, also beim Hongkong Supermarkt. Na, wie viel waren das? Vier Dinge. Und da kann ich quasi meine Sachen drin lassen. Also ich kaufe am Markt ein, lasse die Marktsachen im Rad, weil ich eine Persenning drüber habe. Das ist quasi wie mein Kofferraum und ich muss nicht immer alles mitschleppen.
Sondern da geht es ja auch hin.
Ich kann das da drin lassen und es sieht nicht jeder. Also wenn jetzt jemand.
Das ist ja auch ein bisschen, das ist ja auch, da muss ich mal reingrätschen, das ist ja auch ein bisschen das Ärgernis an den E-Bikes, an den Lastenrädern, dass die Leute da halt Sachen reinladen und dann, damit ihnen der Scheiß nicht geklaut wird, direkt, aber so richtig direkt, wenn sie nicht in den Laden reinfahren können, dann direkt davor hinstellen, damit sie es im Auge behalten können. Ja. Vielleicht auch noch mit den Kindern drauf oder sowas. Also es ist die Pest. Ich meine, da sind die Menschen wie die Leute, da darf man sich nichts vormachen. Die Leute sind ein faules, bequemes Pack. Und ich habe neulich geträumt, ich wäre mit dem Lastenrad bei Rewe gewesen, innen drin. Es ist ja schon bezeichnend. Und dann habe ich das aber erst bemerkt, weil ich auch wollte meine Sachen nicht mitnehmen. Und dann habe ich das in dem Traum, habe ich das dann erst bemerkt, weil der Rewe ist sehr eng bei uns. Mhm. Und dann wollte ich ums Regal rum, kam nicht rum, dann bin ich gestürzt. Und dann lag ich bei Rewe drin mit meinem Lastenrad. Alles ist rausgefallen aus der Kiste von. Und dann bin ich aber, glaube ich, aufgewacht.
Das war dir ein bisschen unangenehm wahrscheinlich, oder?
Oh ja, ich hatte aber eine Hose an wenigstens.
Ah. Aber, stimmt, in manchen Träumen.
Ja, ja, eben. Aber auf jeden Fall war das komisch. Und ich denke mir schon außer Sachen, und mir geht es ja auch so, ich will ja auch direkt dahin fahren, weil ich es kann. Und neulich war ich dann, wo wollte ich denn geschwind hin? Ich wollte, glaube ich, kurz zu Konrad oder Saturn oder sonst wie. Und dann habe ich mich auch dazu gezwungen, wirklich das Rad nicht bis vor diesen Laden zu fahren, weil da darf man eigentlich nicht hinstellen. Aber man kann es. Mhm. Andere machen es ja auch. Und dann habe ich ihn am Fahrradständer hingestellt und bin gelaufen.
Du bist ein Held. Und ein Vorbild, für die Menschheit.
Ja, ja, klar, aber halt natürlich verkannt und verbittert, ja, und gestorben und dann irgendwann.
Ja, und das Blöde ist, dass das ja niemandem auffällt, ne? Also nee. Wenn du dich da vorstellst und im Weg stehst, dann fällst du auf. Aber wenn du alles richtig machst, ja,
ist dann ja alles okay. Nee, das ist natürlich auch so, wie ich habe einmal, also das sind natürlich dann auch dann die Hipster-Anfänger. Da war ich im Biomarkt. Mhm. Da, beziehungsweise da, es ist so ein, wir haben so diverse Biomärkte und da gibt es ja dann so die Hardcore-Sachen auch. Und da war ich bei einem Hardcore-Genossenschaftlichen, die ich gern mag, aber da muss man Zeit mitbringen, weil das dauert da ein bisschen öfter. Auf jeden Fall kam ein Typ an
mit seinem. Da wird noch im Kopf gerechnet an der Kasse.
Ja, sie haben das schon auch umgestellt auf elektronisch, aber trotzdem, es zieht sich da öfter ein bisschen. Und dann,
aber sicher steht die Kasse auf irgendeinem Holzding, das die Strahlen filtert mit Edelsteinen drin.
Das kann schon sein, ja. Auf jeden Fall kam er dann an mit seinem neuen Riese Müller Lastenrad, wird ja gern auch von den Städten unterstützt und hat tatsächlich von der Kasse aus dann direkt jeden kleinen Kram in den, nennst du jetzt, Kofferraum reingetragen drüber, statt, weil der hat es ja direkt vor die Tür gestellt, das Ding, mitten in den Weg, um dann eben, weil er nicht vernünftig plant, jeden einzelnen Kartoffel da reinzutragen.
Weil eine Tüte darf er sich nicht geben lassen, ne?
Ja. Wobei, das muss ich ehrlich sagen, das machen ja manche mittlerweile. Also in dem Laden ist es so, da gibt es eine Schublade und da sind gewaschene Taschen drin. Und die kannst du einfach mitnehmen. Du musst auch nichts zahlen.
Ah, ja.
Weil jeder hat ja Taschen mittlerweile, ne?
Ja.
Und dann entweder lässt man eine da, bringst eine vorbei, die dir vielleicht nicht gefällt, weil die, was weiß ich, oder du hast die x-te DM-Tasche oder sonst irgendwas. Und hätte er sich nehmen können. Aber er musste ja mit seinem funkelnagelneuen Riese-Müller-Schlitten davor gehen. Also es ist ein bisschen unangenehm dann teilweise auch. Aber es wird ja Normalität. Jetzt sind wir bei Canyon, oder?
Ja. Wir machen jetzt die neue...
Das ist unser letztes Thema, genau. Canyon, für die es noch nicht begriffen haben, Canyon und Cargo. Canyon und Cargo sind nicht eine Firma, aber sind Brüder. Und die sprechen miteinander. Ich weiß nicht, ob so oft wie wir beide, aber auf jeden Fall, die befruchten sich auch technisch. Die Arnolds, die machen ja auch Fahrradkomponenten noch und solche Sachen. Ne?
Ach so, also wie heißt der Canyon-Chef?
Beziehungsweise da hat sich ja ein bisschen was geändert, aber das sind ja die Arnold-Brüder.
Ja, ja. Okay, also jedenfalls, also das Cargo, ach so, vielleicht noch kurz zum Cargo, ja? Also weil ich das ja, wenn wir Riese Müller haben, ne, als quasi das Neueste, zumindest was am Neuesten aufgeploppt ist, aus dieser, aus den, ich nenne sie mal, integrierte Familien Cargo Bikes, ne? Mhm, Das ist jetzt das zuletzt vorgestellt. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Urban Arrow demnächst auch Neuerungen haben wird, vielleicht. Also,
aber gut, die auch Urban Arrow, man bemerkt es nicht so, machen ziemlich viel Modellpflege.
Modellpflege, also, aber vielleicht machen sie was mit der Lenkung so. Ne? Also jedenfalls, aber das funktioniert ja gut. Also, und dann gibt es das Cargo, das bin ich in Köln kürzlich Probe gefahren. Das ist schon ein Brummer. Die Stütze, die dran war, also der Ständer, der war noch nicht war noch nicht Endstand, war ein bisschen schwer aufzulupfen. Dafür haben sie einen Griff, das ist eine ganz gute Idee, quasi an der Lenksäule.
Vorne
zum kannst Anziehen. Hochziehen. Und ansonsten, war es eigentlich ganz, ganz gut. Ne? Nur eine Persenning haben sie nicht. Und was mich ein bisschen irritiert hat, aber was wahrscheinlich vielen Leuten gefällt, es hatte die Automatikschaltung von Enviolo drin. Und da musste ich ein bisschen mich einfahren, um mich daran zu gewöhnen. Also ich hatte nie das Gefühl, mit der Schaltung irgendwie selbst was zu steuern. Mhm. Kennst du das?
Ja, wir hatten es ja neulich mal, wir beide, über die Enviolo, die ja schon ein Segen für die fahrende Menschheit ist, meines Erachtens. Aber in manuell halt für Leute ist, die selbst was machen. Und wer vom Fahrrad kommt, denke ich, so richtig Fahrradfahrer ist, der will ein bisschen was drehen und schalten, weil es auch so schön funktioniert.
Ja, ja.
Zumindest bis so lang es funktioniert. Und ich bin die Automatik mit Q mittlerweile. Ne?
Weiß nicht.
Doch. Früher hieß sie ja etwas eleganten. Harmonie hieß die, genau. Die Harmonie. Und jetzt heißt sie ja Automatik. Aber ich bin sie nie wirklich gefahren. Ich bin die Automatik von Shimano gefahren. Die ist fürchterlich. Die macht einen Höllenkrawall. Also da, weil es gibt ja diese Cargo-Bike-Narbe mittlerweile oder E-Bike-Narbe, diese Fünfgang,
ja.
Die ist toll. Reicht vollkommen, die Fünfgänge, aber die Automatik davon ist fürchterlich. Und naja.
Also das Cargo fährt gut, ich bin auch freihändig gefahren damit, stabil. Mhm.
Gut.
Und kostet 6.435 Euro. Genauso viel kostet das Cargon von Excel. Ne? Das ist quasi das ist diese Dachfirma, zu der auch Babu gehören.
Ja, genau.
Das Cargon bin ich noch nicht gefahren, da habe ich nur einen Test gelesen. Also scheint auch gut zu funktionieren, hat als Alleinstellungsmerkmal eine Tür vorne drin, wo Kinder seitlich einsteigen können. Genau, und ja, was bei dem Cargo allerdings durchaus für die Parker, die keinen Stromanschluss haben, ein Problem werden könnte, ist, dass die bis zu zwei Akkus quasi im Fußraum unter einer Platte schön versteckt sind. Das heißt, musst halt immer runterkramen, dich reinbeugen und da den Akku rausziehen.
Ja, ja, die Position an sich ist gut.
Ja.
Schwerpunktmäßig gut aufgehoben, es bietet sich irgendwie an, aber ich weiß es nicht, ob es sich bewährt. Zur eurer Information, also es ist so, dass ja der Roman Arnold Canyon gegründet hat und der Frank Arnold, sein Bruder, der hatte dann mal Ergon gegründet.
Ja.
Ergon, Griffe, Sättel und solche Sachen. Und der ist jetzt, hat jetzt diese Erfahrung, Ergonomie und Fahrräder aus beiden zusammen quasi in das Cargo reingebracht. Ein smartes Lastenrad aus Koblenz. In so Werbebroschüren ist ein Deckel drin, also eine Abdeckung.
Ja, aber das ist
keine klassische Persenning, wo man jetzt sagt, okay, jetzt sind die Kinder draußen, jetzt mache ich eine Persenning drüber, sondern da kannst du dann entweder oder.
Genau, und das ist ein wirklich wuchtiges Ding. Das ist eine große, also wie ein
Kofferraum.
Ja, oder eine Gefriertruhe eher. Also so ein richtig großer Kofferraumdeckel, der dich halt, was auch ein Problem ist, also ich kenne das ja aus langer Erfahrung, wenn du mal was Höheres transportieren möchtest und dieser Kofferraumdeckel dann nicht mehr zugeht, ne? Also dann geht der halt nicht mehr zu, dann kannst du es eigentlich nicht mehr ordentlich fahren. Und da bist halt mit einem weichen Verschluss oder was du schnell wegmachen kannst, weil diesen Kofferraumdeckel, den musst du abschrauben. Ja, das geht nicht so schnell. Ne? Und jetzt, wenn du irgendwie einen Schrank transportieren willst zum Beispiel, ja, dann überlegst du es halt zweimal. Ne? Und wenn das eben nicht so ist, dann kannst du es schneller mal machen. So, und jetzt haben wir aber, jetzt ist aber der Roman Arnold von Canyon, der ist jetzt unter die Autohersteller gegangen, um seinen Bruder zu toppen wahrscheinlich. So ist es wahrscheinlich, ne?
Weiß es nicht.
Hier, du mit deinem Lastenrad, machen wir ein richtiges Auto. Also, Canyon haben... Die Marke müssen wir nicht erklären, ne? Mittlerweile schon großer Fahrradversender weltweit aus Koblenz eben. Haben auch schon Stadträder und haben jetzt ein Konzept gemacht, was aussieht wie ein kleines Auto, ne? Mit vier Rädern und Hybridantrieb, also treten und elektrisch. Und ich habe ein Interview verlinkt, da halbe Stunde oder so, kann sich jeder angucken, in dem eigentlich, also in dem so die Entwickler darüber sprechen. Und die wollen zum Beispiel auch einen seriellen Hybrid verwenden, also keine Ketten oder anderen Wellen, sondern Generator, in den du reintrittst und dann eben Antrieb an den Achsen oder hinten dann.
Das ist ja auch ganz praktisch, weil was viele, weil wir vorhin von den Heckmotoren und den Mittelmotoren hatten, es ist so, ja, dass das jetzt zum Beispiel auch mit einem Lastenrad, in Köln kann dir das kaum passieren, aber wenn du jetzt mit so einem Rad in einer anständigen Topografie fährst und meinetwegen mit 70, 80 Sachen den Berg runterlaufen lässt, dann leidet möglicherweise die Fahrstabilität. Und du kannst es über einen Nabenmotor drosseln.
Kannst genau.
Einfach bremsen, kannst einschränken. Und das machen ja alle Elektroroller, diese Leihroller. Wenn du dann den Berg runterfährst, fährst du genauso wie in der Ebene auch. Hm. 50, schneller nicht.
Ja, und das machen auch Transportradhersteller, also die so dicke, so Paletten oder so hinterherfahren zum Beispiel. Die bremsen auch den Berg runter. Zusätzlicher Vorteil, du kriegst auch noch Energie zurück, weil du rekuperieren kannst.
Ja, das kann der Mittelmotor nicht. Ne?
Und jetzt mal, also dieses kleine Autochen sieht ja auch schick aus, ne? Und die haben sich aber noch mehr Gedanken dazu gemacht. Also haben nicht einfach hier so ein Fahrrad mit einem Dach gemacht, sondern die haben sich dann auch überlegt, wie sie das integrieren können in den Verkehr. Und da ist eben auch der Antrieb ein Punkt dazu, in dem es nämlich zwei verschiedene Geschwindigkeiten gibt. Die eine ist bis 60. Damit können sie dann auf der Straße quasi im Stadtverkehr mitschwimmen, beziehungsweise die möchten ja gern Pendler aus den Dieseln holen. Dann können sie quasi Strecken über Land auf der Straße fahren, einigermaßen schnell. 60 ist jetzt keine schlimme Geschwindigkeit. Und in der Stadt können sie dann auch auf dem Radweg fahren, in dem dann der Pedelec-Modus aktiviert ist, quasi. Das Ding ist 83 cm breit, also so breit wie, wie ein normales Lastenrad auch. Passt also auch zwischen Pollern durch. Und dann kannst du auf dem Radweg mitfahren. Also ich halte es für eine... Ich finde es gut, dass sie es gemacht haben. Sie haben noch... nächster Schritt ist wohl, dass sie einen Fahrbahn-Prototypen bauen wollen. Also der dann noch nicht so die schicke Karosserie hat. Weil momentan haben sie nur ein großes gedrucktes Modell im Showroom in Koblenz stehen.
Aber warst du schon dort?
Nee, aber es hat man in einem Video gesehen.
Ah, okay.
Aber man kann dahin.
Ich habe das Video noch nicht angeguckt, das muss ich unbedingt noch machen. Und ich denke auch, dass wir da noch drüber sprechen, weil da sind sie ja auch nicht die Ersten, was das angeht.
Ja.
Und das tatsächlich integrierbar ist, weil will man das auf dem Radweg haben, werden dann die anderen sagen, was hat denn das auf dem Radweg verloren? Viel zu groß, viel zu sperrig. Und du kannst nicht mehr gucken nach vorne, was ja beim Fahrrad der Vorteil ist. Selbst wenn ich mit dem Lastenrad aus der Hofeinfahrt rausfahre, kann ich nicht mehr auf den Gehweg gucken.
Da muss ich langsam tun. Also
Das sind Diese Nachteile, die ein Auto hat, hat auch das von genau. von der Umsicht, die du hast. Und die hast du dann nicht mehr. Also soll es auf dem Radweg, soll es nicht. Und das sind so Sachen, wo natürlich dann auch die Verkehrsplanung ein Stück weit gefragt ist. Aber ich würde sagen, für heute.
Aber sagen wir mal so, es sieht schick aus. Also für Leute, die mit mit Autos aufgewachsen sind, und wir haben ja vorhin von Audi gesprochen und so. Auf die sprechen sicher auf sowas auch an. Ich sage jetzt auch mal Männer vielleicht. Und damit kann man die vielleicht, pass auf, abholen.
Klar, das sieht natürlich ein bisschen sexier aus wie dieses Schäffler-Ding.
Ja, ja.
Oder Twizy oder sowas. Also diese Optik, das sieht optisch Sinn macht. Also
mir persönlich gefällt ja ein Twizy gut.
Mir auch.
Klar, aber auch ich finde...
Wir sind ein Stück weit Freaks insofern.
Ja, genau. Und das hier ist halt... Naja, und sie, also so als Zielpreis haben sie sich, glaube ich, so auch 6.000 Euro oder was vorgenommen. Ne? Damit sie schon billiger sind als der kleinste Dacia.
Ja, also ich würde mal Stand heute garantieren, dass das Ding so nicht auf die Straße kommt, aber...
Davon kann man ausgehen.
Aber Ideen davon sicher.
Ja.
Nächste Sendung mehr,
genau.
Ach, ich muss mal.
Also, bitte?
Ich muss nämlich mal.
Uiuiui. Ui. Na dann.
So süß.
In diesem Sinne, habt alle noch einen schönen Tag oder Abend, wo immer ihr uns zuhört. Ich bin Hans.
Und ich bin Thomas.
Und bis zum nächsten Mal.